Sie hören den Kurier.
Er hat bei Heimatbesuchen ihm erzählt, wenn sie ihn verlässt, wird er sie zum Krüppel schlagen.
Mich ärgert einfach, dass man dann sagt, er ist eh einvernommen worden. Was die Zeitung schreibt, stimmt ja nicht, weil wir haben das ja geschrieben, dass er nie einvernommen worden ist.
Er hat zum Beispiel angegeben, dass sie ohne irgendwas fortgegangen sei. Er hätte sie von heute auf morgen nicht mehr gesehen.
Und da ist ein Mann gestanden vor hohem Gras und in diesem Gras drinnen heraus war ein zarter Rauch, ja? Also keine Flammen, ein zarter Rauch.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil rund um den Mord an der jungen Ukrainerin Olga Tarkivska. Recherchiert hat diese Geschichte Yvonne Wiedler und wir werden uns heute damit beschäftigen, wer diese Olga gewesen ist und vor allem, was vor ihrem Mord passiert ist. Und hier im Studio begrüße ich jetzt Yvonne wieder. Hallo.
Hallo Stefan.
Yvonne, wir kennen also jetzt den Namen Olga Tarkivska. Sie ist erschlagen worden und dann neben der Autobahn A2 in Österreich abgelegt und verbrannt worden.
Genau. Und wir sind jetzt im Jahr 2012. Ermittler Anton Kiesel erhält die Nachricht, dass es in Italien beim Abgleich des Fingerabdrucks diesen Treffer gibt.
Es handelte sich um eine ukrainische Staatsbürgerin. Und natürlich, wie schon vorher erwähnt, habe ich dann im Umkreise dieser Frau mit den Ermittlungen begonnen, die sich als sehr zielstrebend herausgestellt haben.
Mit zielstrebig meint Ermittler Kiesel, dass man dann sehr schnell ein Bild von der Situation vor ihrem Mord erhalten hat. Eines, das eine Hochrisikosituation darstellt. Aber dazu kommen wir etwas später noch.
Sag, hast du vielleicht ein Foto von der Olga Tarkivska? Ich würde gern sehen, wie sie ausgeschaut hat. Ich meine, wir haben ja über die rekonstruierten Bilder auch gesprochen das letzte Mal.
Ja, genau. Ich habe es dir mitgenommen. Schau mal, so hat sie ausgeschaut. Und ich habe dir auch noch die zwei Rekonstruktionen mitgenommen, dass du es im direkten Vergleich anschauen kannst.
Also ich würde schon sagen, sie schaut aus wie eine Mischung aus den beiden Modellen.
Ja.
Lange dunkelblonde Haare, eine Stupsnase. Sie schaut eigentlich noch sehr kindlich aus. Du hast am Ende von der letzten Folge erzählt, sie ist 1982 geboren worden. Das heißt also, zum Zeitpunkt von ihrer Ermordung, da war sie 23?
Ja, und ich habe versucht, noch weitere Informationen über die junge Frau zu bekommen, aber das war leider sehr schwierig. Was ich herausfinden konnte: Sie ist in sehr ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen, abgelegenen Dorf in der Ukraine aufgewachsen. Mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Schon in den Teenagerjahren war ihr klar, dass sie dort weg möchte, um ein besseres Leben zu führen. Sie wollte aber nicht, wie so viele andere, als Prostituierte enden, sondern einem regulären Job nachgehen. Sie lernt einen Mann kennen, ebenfalls einen Ukrainer, und mit ihm verlässt sie das Land und sie ziehen nach Italien, in die Nähe von Venedig, um dort zu leben. Eine abgeschlossene Ausbildung hat sie noch nicht. Sie geht dort erstmal einfachen Jobs nach, zum Beispiel als Fabrikarbeiterin oder Aufräumerin. Er arbeitet als LKW-Fahrer. So, das sind mal die ersten Informationen, die ich sammeln konnte.
Das klingt jetzt eigentlich nicht sehr weit weg von dem Leben, das sich die Olga Tarkivska als Teenagerin vielleicht vorgestellt hat.
Ja, absolut. Und während man tiefgehender in ihrem Umfeld ermittelt, geht aber auch noch zeitgleich die Suche nach dem vermuteten Serientäter der Soko-Frauenmorde weiter.
Ja, genau. Was ist dort dann eigentlich rausgekommen?
Nachdem man auch alle Identitäten der anderen Frauen und deren Lebenssituationen und näheres Umfeld kannte, kommt man zum Schluss, dass es vermutlich nicht ein und derselbe Täter war, der alle fünf Frauen ermordet hat.
Ja, und das, obwohl doch einige ziemlich überzeugt davon gewesen sind, dass es nur ein Serientäter gewesen sein kann. Das haben ja auch viele Zeitungen so geschrieben damals.
Ja, das stimmt, aber da sieht man wieder, dass Tatorte auch ziemlich täuschen können. Ja. Die Häufung war jedenfalls auffällig und somit musste man das in Betracht ziehen.
Das heißt also, man hat bei den anderen Opfern die Täter ausfindig gemacht? Oder warum hat man einen Zusammenhang plötzlich ausschließen können?
Naja, bei zwei in der Fälle rücken andere Verdächtige in den Vordergrund. Zwei sind allerdings schon noch offen. Ja. Aber bei den Ermittlungen zu Olga Tarkiwska, da lenkt sich der Verdacht in eine andere Richtung, die Kiesel und seinem Team viel wahrscheinlicher scheint.
Ja, und jetzt sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo man dem Lebensgefährten erzählen muss, dass seine Freundin vor Jahren ermordet und verbrannt neben der A2 in der Steiermark gefunden worden ist.
Also die italienische Polizei hat ihn 2012 zunächst einmal als Auskunftsperson lediglich befragt. Und zwar zur ersten Abgängigkeit seiner Partnerin im Jahr 2004, wo er sie ja als vermisst gemeldet hatte. Das haben wir im ersten Teil ja bereits gehört. Und im Zuge dessen fragt man ihn auch nach dem aktuellen Aufenthaltsort seiner Partnerin. Und da sagt er, dass sie derzeit wieder verschwunden ist.
Er weiß also noch nicht, dass sie tot ist und denkt, sie sei wieder verschwunden, aber dieses Mal meldet er sie nicht als vermisst. Könnte vielleicht daran liegen, dass er beim ersten Mal wieder aufgetaucht ist und er vielleicht davon ausgeht, dass das dieses Mal auch wieder so passiert. Wobei, dieses Mal sind ja schon 7 Jahre vergangen von 2005 bis 2012. Das ist dann doch auch wieder irgendwie unrealistisch.
Ja, das glaube ich auch. Und bei der ersten Abgängigkeit im Jahr 2004, da war er noch sehr engagiert. Da hat er zusätzlich zur Vermisstenanzeige auch noch überall Plakate aufgehängt oder Aufrufe über die Medien machen lassen. Und Ermittler Kiesel erzählt nun, welche Informationen er von den italienischen Polizisten darüber erhalten hat, wie die Befragung dieses Mannes vor Ort abgelaufen ist.
Er hat zum Beispiel angegeben, dass sie ohne irgendwas fortgegangen sei. Er hätte sie von heute auf morgen nicht mehr gesehen. Mhm. Dann das zweite Mal hat er gesagt, er wollte mit seiner Freundin eine neue Wohnung beziehen, sei mit ihr zusammen diese neue Wohnung besichtigen gegangen. Sie hätte es nicht der Mühe wert gefunden, das neue Haus zu besuchen. Er wäre in das neue Haus hineingegangen. Sie ist im Auto geblieben. In seiner Abwesenheit hätte sie 17.000 Euro aus dem Handschuhfach genommen, das er für die Anzahlung benötigt hätte, und wäre mit diesen 17.000 Euro verschwunden.
Und dann sagt der Mann zur italienischen Polizei auch noch das.
Er hätte seine Lebensgefährtin nach der Abgängigkeit zufällig getroffen in einer Ortschaft in Italien. Sie wäre in Begleitung eines Franzosen gewesen und hätte ihm mitgeteilt, such nicht nach mir, mir geht es sehr gut, ich möchte mit dir eine Verbindung mehr. Also er wollte darauf hinweisen, seine Freundin würde noch leben.
Schließlich sagt man dem Mann, dass Olga Tarkiwska ermordet aufgefunden wurde, und er zeigt sich natürlich sehr betroffen. Das ändert aber nichts daran, dass Ermittler Kiesel beginnt, an seinen vorangegangenen Ausführungen zu zweifeln.
Die Kollegen von der italienischen Polizei haben öfters mit ihm Kontakt aufgenommen, aber immer nur als Auskunftsperson, haben ihn vernommen zu gewissen Sachen, und es stellte sich heraus, dass er sich mehrmals widersprochen hat bezüglich der Abgängigkeit.
Also gut, da sind jetzt 3 unterschiedliche Varianten dabei, in denen er erklärt, wo seine Freundin Olga Tarkiwska sich gerade aufhalten soll, beziehungsweise auf welche Art sie verschwunden ist. Einmal erzählt er, sie sei von heute auf morgen einfach weg gewesen. Dann erzählt er, sie wäre zu einer gemeinsamen Hausbesichtigung nicht mitgekommen und hätte stattdessen 17.000 Euro aus dem Handschuhfach geklaut. Und dann erklärt er wieder, er habe sie mit einem Franzosen gesehen und sie hätte ihm erzählt, dass es ihr eh gut geht und er soll nicht nach ihr suchen.
Ja, also da braucht man kein erfahrener Ermittler sein, um etwas misstrauisch zu werden, sag ich mal. Für Kiesel und sein Team war das jedenfalls Grund genug, um etwas genauer in das Leben von Olga Tarkiwska und diesem Mann, wir nennen ihn hier Gregor, zu blicken.
Ja, was hat er denn da herausgefunden?
Wie gesagt, die Informationslage ist leider sehr dünn. Die Ermittlungen haben sich als äußerst schwierig herausgestellt. Und das gilt auch für meine Recherche. Irgendwann stößt man an Grenzen, spätestens dann, wenn es um Recherchen von Befragungen von vor 20 Jahren in Italien oder noch komplizierter in der Ukraine geht.
Naja, dieses Problem haben wir bei Dunkle Spuren ja öfter gehabt.
Ja, und für die Mittler ist nun der nächste Schritt, zu Olga Takivkas Familie in die Ostukraine zu fahren, um mit ihr zu sprechen.
Ich habe damals schon diese Auslandsreise in der Tasche gehabt, bewilligt vom Landesgericht für Strafsachen in Graz, von der Staatsanwaltschaft Graz. Dann ist aber dieser Zwischenfall in Maidan und ich musste leider diese Auslandsreise absagen. Natürlich hatten wir das große Glück, dass wir auch in der Ukraine einen Verbindungsbeamten hatten. Dieser Verbindungsbeamte stellte für mich die notwendigen Verbindungen her. Ich ließ die Angehörigen des Opfers einvernehmen. Und von den Eltern und den Angehörigen hatte ich dann natürlich dann die ganzen Aussagen, dass sie für ihren Freund massiv bedroht wurde, dass sie beklagt hat, dass sie mit dem Freund nicht mehr zusammen sein wollte.
Der Polizeiermittler Kiesel hat also aufgrund der damaligen Maidan-Revolution in der Ukraine nicht hinfahren können. Wir erinnern uns an die geschichtsträchtige Zeit. Er ist also nicht selber zu dieser Familie hingefahren.
Richtig, er hätte das zwar sehr gerne gemacht, aber es war damals einfach nicht möglich. Daher erledigt das der Verbindungsbeamte für ihn und Kiesel wird mit den dort gewonnenen Informationen versorgt. Olga Takivskas Familie, einfach an die Schwester, erzählt dem österreichischen Verbindungsbeamten, dass Gregor immer sehr eifersüchtig war und dass Olga sich von ihm trennen wollte.
Das sollten doch eigentlich jetzt sämtliche Alarmglocken schrillen.
Ja, aber es kommt noch mehr. Die Familie erzählt auch, dass er wohl Kontakt zur organisierten Kriminalität haben dürfte. In welchem Ausmaß und nähere Details dazu habe ich allerdings nicht.
Ja, und das habe ich ja im ersten Teil schon gesagt, ne, dass mich das abgeschnittene Ohr wirklich an die Mafia erinnert. Mhm. Yvonne, was findet man denn noch alles heraus?
Olga Takivska und Gregor waren in den letzten Jahren ein paar Mal zusammen bei ihrer Familie auf Besuch und da haben sich einige unschöne Szenen abgespielt.
Er hat Heimatbesuchen ihm erzählt, wenn sie ihn verlässt, wird er sie zum Krüppel schlagen und so weiter und so fort. Also er hat massive Gewalt ausgedrückt. Ihr war das auch bewusst, augenscheinlich bewusst. Sie hat Angst gehabt. Sie wussten, dass sie zusammen aus der Ukraine weg sind, dass er sie so verhalten hat ihr gegenüber, dass er gesagt hat, wenn sie ihn verlässt, schlag er es zu einem Krüppel und so weiter. Ne? Das hat er auch dort gesagt.
Gregor ist also ein Mann, der bei Familienbesuchen in der Heimat Drohungen gegen Olga ausspricht. Er werde sie zum Krüppel schlagen, wenn er herausfindet, dass sie sich von ihm trennen will. Also man versteht natürlich, dass die echt Angst gehabt hat vor dem.
Ja, absolut. Und Olgas Schwester macht sich natürlich auch Sorgen und rät ihr, dass sie aufpassen soll.
Schwierige Situation. Wenn sie der Schwester rät, sie soll sich trennen und dann passiert was Schlimmes, dann macht sie sich natürlich auch ewig Vorwürfe. Und wenn man nichts macht, ja, genauso.
Ja, das ist extrem heikel. Und hinzu kommt halt auch noch die räumliche Trennung. Dass man da als Familie auch machtlos ist, wenn etwas passiert. Geld hatten sie keines, um zum Beispiel im Fall der Fälle schnell zu kommen und zu helfen, weil Italien ist halt sehr weit weg. Und die Befragung von Olga Takivskas Familie jedenfalls hinterlässt wirklich ein schauriges Bild von diesem Gregor. Er wirkt dadurch, das muss man so sagen, schon sehr verdächtig. Und als würde das nicht reichen, erfahren die Ermittler noch von einer weiteren Äußerung, die er einem Bekannten gegenüber getätigt haben soll. Also nachdem Olga im Jänner 2005 schon verschwunden war.
Wir haben herausgefunden, kurz und knapp gesagt, dass es große Spannungen gegeben hat zwischen dem Freund und der Frau. Ja. Dass die Frau von ihrem Freund Angst gehabt hat, dass sie schon alle Papiere nach Kiew geschickt hat, die Originalpapiere, und nur mehr Kopien von den Papieren gehabt hat, dass der Freund nicht haben wollte, dass sie sich trennt. Angeblich hätte sie seinem Freund gegenüber geäußert, dass sie seine Freundin irgendwann einmal verbrennt auffinden würden, obwohl da zu diesem Zeitpunkt niemand noch was wusste und die Leiche gar nicht identifiziert war.
Moment mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, was Ermittler Kiesel da erzählt? Gregor soll einem Freund gegenüber erwähnt haben, dass man Olga irgendwann verbrannt auffinden wird?
Ja. Zu welchem Zeitpunkt das genau war, als er das gesagt hat, das weiß man nicht. Aber jedenfalls, bevor man ihre verbrannte Leiche als Olga Tarkiwska identifiziert hatte.
Was meint Kiesel eigentlich mit den Papieren, die Olga nach Kiew geschickt hat?
Ja, sie wollte sich offenbar unbedingt trennen und hat in diese Richtung auch schon Vorbereitungen getroffen. Gregor ist das aufgefallen, dass sie sich distanziert, und daraufhin hat er sie noch stärker kontrolliert. Das ist ja oft so in diesen Beziehungen. So hat er zum Beispiel all ihre Dokumente und wichtige Unterlagen an sich genommen und versteckt vor ihr. Sie hat das aber gemerkt und diese Unterlagen gesucht und ist dann auch fündig geworden. Daraufhin hat sie heimlich die Papiere alle eingesteckt und Kopien angefertigt und diese dann wieder ins Versteck zurückgelegt. An dem Punkt wird es dann etwas verwaschen mit den Informationen, aber man geht davon aus, wir sind jetzt im Jahr 2004, dass sie allein in die Ukraine gefahren ist, ohne sein Wissen, samt den Originaldokumenten, und dort einen Notar aufgesucht hat, um sie zu hinterlegen. Welche Papiere das jetzt konkret waren und was der Hintergrund war, ist unklar. Sie war dann jedenfalls einige Zeit allein in der Ukraine, ohne sein Wissen.
Ja, und das war dann genau der Zeitraum 2004, wo Gregor sie bei der italienischen Polizei als vermisst gemeldet hat.
Genau. Und da sind wir jetzt. Sie ist in der Ukraine und macht all diese Erledigungen. Sie will sich unbedingt von ihm trennen. Er sucht sie währenddessen in Italien und schaltet dafür auch die Behörden ein. Auf die wirkte sehr besorgt.
Ja, und das haben wir auch schon gehört. Sie ist nachher selber zur Polizei gegangen, wie sie wieder zurück in Italien ist, um sich bei der Polizei zu melden.
Richtig. Sie wusste, dass er eine Vermisstenanzeige gemacht hat und hat bei der Polizei persönlich Entwarnung gegeben. Sonst hat sie dort offenbar nichts gesagt. Also auch nicht, dass sie glaubt, in Gefahr zu sein oder sowas.
Ja, ganz genau, das wollte ich dich fragen. Warum ist sie überhaupt wieder nach Italien zurückgekommen?
Ja, schwierig. Also was ich erfahren habe, sie hat einfach gerne in Italien gelebt. Es war jetzt ihr Lebensmittelpunkt, das war auch ihr Traum irgendwie, und sie hat dort einen Job gehabt, sie wollte halt unbedingt dort ihr Leben verbringen, am liebsten ohne ihn. Aber dann muss es irgendeine Annäherung gegeben haben zwischen den beiden. Darüber weiß man nicht viel, wie der erneute Kontakt zustande gekommen ist. Ob er jetzt versprochen hat, sich zu ändern, sie ihm doch noch eine Chance gegeben hat. Ob es nur ein Treffen, keine Ahnung, zur Übergabe von Habseligkeiten war oder etwas ganz anderes. Es sieht jedenfalls so aus, dass es bei den nächsten Aufeinandertreffen eskaliert sein könnte.
Ja, genau, der Täter soll sie ja länger eingesperrt haben und ja, vielleicht sogar gefoltert.
Ja, und an dieser Stelle möchte ich aber nochmal erwähnen, dass vieles hier Gedankengänge aufgrund von Indizien sind. Aber auch für die Ermittler war Gregor zu diesem Zeitpunkt höchst verdächtig, das muss man schon sagen.
Okay, betonen wir das noch einmal, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Ja. Ja,
aber spielen wir den Gedanken trotzdem durch. Angenommen, Gregor hat Olga gefangen gehalten, gefoltert, sie schließlich weggebracht und angezündet. Dann wäre das ein Kriminalitätsphänomen, das ja mittlerweile wirklich bekannt ist. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben, Yvonne. Das wäre jetzt ein Femizid.
Genau. Ein Femizid ist die Tötung aufgrund des weiblichen Geschlechts. Und für diesen Fall noch konkreter, ein Intimizid, das heißt ein Beziehungsmord, wenn Partner ihre Partnerinnen umbringen. Bevor wir weiter über die Ermittlungen sprechen, möchte ich die Gedanken in diese Richtung noch etwas vertiefen. Dazu habe ich die Psychiaterin und Gerichtsgutachterin Sigrun Rosmanit in ihrer Praxis in Wien getroffen. Und wir haben über die Muster von solchen Beziehungstaten gesprochen.
Wir wissen ja, dass bei Femiziden die Trennung ein Hochrisikofaktor ist.
Ja.
Warum halten Männer das nicht aus, wenn Frauen sich trennen wollen? Was ist da los?
Naja, das ist ein Verlassenwerden und das rührt halt an eine sehr tiefe und frühe Stelle in der seelischen Entwicklung. Es kommt darauf an, wie sehr ich in mir gehalten bin, weil das Leben fordert ja permanent, dass man sich einstellt, umstellt, dass man Frustration aushält, dass man etwas loslassen kann. Letztlich ist das ganze Leben ein Stück loslassen lernen. Wir horten immer alles und glauben, ewig werden wir das besitzen, bis man irgendwann uns eine Grenze vorsetzt oder einfach diese Grenze umgesetzt wird. Und dieses Loslassen fällt Männern besonders schwer, wenn sie in einer gewissen Abhängigkeit sind. Und abhängig ist man dann vom anderen, wenn man nicht gelernt hat, in sich zu ruhen, in Situationen der Konflikte, in Frustrationssituationen und sozusagen den anderen mehr braucht, als ihn liebt, wenn ich das so banal sagen darf. Ja. Das heißt, die Frau geht weg und die Welt bricht zusammen, wie für den Säugling die Mutter. Ja. Dazu kommt aber noch ein größeres Problem und das ist das Selbstwertproblem. Ein Mann, der verlassen wird, schämt sich. Bei einer Frau ist das auch der Fall, aber etwas weniger ausgeprägt. Das heißt, dieses Schamgefühl, kein echter Mann zu sein, nicht aufzeigen zu können, nichts weiterzubringen oder im schlimmsten Fall ersetzt zu werden durch einen anderen, ist ein Todesstoß für die männliche Eitelkeit. Also das ist überhaupt keine Frage und das ist leider unabhängig der Kultur.
Aber warum haben das Männer stärker als Frauen ausgeprägt?
Ich glaube, das ist mit auch ein Erziehungsfaktor. Das lockert sich zwar etwas auf, aber es ist doch so, dass man lange Jahre gemeint hat, ein Mann, also ein Kind, ein männliches Kind, sollte nicht weinen, sollte tapfer sein, sollte durchhalten.
Sigrun Rosmanit hat sich in ihrem Berufsleben schon sehr intensiv mit zahlreichen männlichen Gewalttätern und deren Psyche beschäftigt. Auch mit der häuslichen Gewalt und den Dynamiken dahinter. Diese falsch verstandene Stärke, die oft noch als klassische Männlichkeit definiert wird, könne bei manchen Männern dazu führen, dass sie andere Erwartungshaltungen an sich selbst haben.
Weil die Kränkung noch tiefer sitzt, weil sie meinen, etwas nicht zu können, nicht darzustellen, nicht bieten zu können, was im ärgsten Fall ein anderer Mann bietet. Und das heißt, man steht eigentlich nackt da vom Gefühl her, als jemand, der nichts zu Wege bringt und der diese Frau verloren hat, weil sie nicht mehr begehrt und weil sie sich anders umschaut. Ich glaube, das ist eine ganz tiefe Kränkung in Männern und das kann schon in der Erziehung noch immer liegen. In manchen Kulturen, und da sind wir jetzt schon bei der Kultur, ist es so, dass das männliche Kind einfach mehr zählt. Und mehr Freiheiten auch hat, weniger Grenzen bekommt. Also wenn man viele Jahre zurückgeht, in meine Kindheit, ich wollte immer ein Bursch sein, weil ich gesehen habe, was die alles dürfen, was wir Mädels nicht dürfen. Ja? Und diese Restriktionen haben zwar nachgelassen, sind heute nicht mehr so, in manchen Kulturen sind sie immer noch. Das heißt, dass ein Junge einfach weniger begrenzt wird, mehr bewundert wird, dass er weniger Grenzen bekommt und dass er auch vermittelt bekommt, etwas Besonderes, etwas Starkes zu sein, etwas im Leben darstellen zu müssen und. Das heißt, hier wird eine narzisstische Grundhaltung leichter genährt als bei Frauen, die etwas begrenzter natürlich aufwachsen. Die Mädchen kann man vielleicht heute gar nicht mehr so sagen, aber ich glaube, ein Hauch ist noch immer davon da. Ja?
Und da ist es dem Mann lieber, quasi auch sein eigenes Leben zu zerstören durch einen Mord, als zu sagen, okay, dann halt nicht, dann nehme ich mir jemanden, der besser zu mir passt. Weil das stört ja sein eigenes Leben dadurch auch und seinen Ruf, wenn er jetzt einen Femizid begeht und dann vor Gericht steht, ins Gefängnis muss, das Umfeld dreht sich dann weg von ihm. Also das versuche ich immer zu verstehen, ja, dass man sagt, okay, damit setze ich ja auch meinem Leben eigentlich, das schön sein könnte, ein Ende, mehr oder weniger, ne, und versperre mir viele Türen.
Ich glaube, dass diese Entscheidungen nicht so bewusst laufen. Die Stimme der Vernunft ist im Leben immer leise bei wesentlichen Entscheidungen, hat schon Freud gesagt. Und es ist, glaube ich, oftmals keine Wahl mehr. Es kommt dann zu Tötungshandlungen und dann zu diesen drastischen Lösungen, unter Anführungszeichen Lösungen, wenn kein Ausweg mehr bleibt. Man könnte das ja bei jedem Suizid sagen. Es gibt doch Suizide, die aus nichtigem Anlass scheinbar erfolgen. Ein schlechter Schulerfolg, eine Rüge der Lehrerin, eine Drohung der Eltern und das Kind springt aus dem dritten Stock in den Tod. Der Auslöser für eine Gewalthandlung gegen andere oder gegen sich selbst ist nie in Relation zu sehen. Das ist immer subjektiv Und subjektiv muss es zum Beispiel für den Mann, der seine Frau und die Tochter tötet und sich tötet, die unter Anführungszeichen annehmbarere oder greifbarere Lösung zu sein, als alleine dazustehen ohne die.
Jetzt sehen wir bei diesen Femiziden, das sind eigentlich eine der brutalsten Taten, die wir in Österreich haben oder auch in anderen Ländern, da kommt es auch immer zu diesen massiven Übertötungen. Also 21 Messerstiche und Niederschlagen und Anzünden und Einsperren. Und also die Männer tun viel mehr, als einfach nur den Menschen zu töten. Warum?
Also das Übertöten, das Overkill-Delikt ist nicht nur, aber auch ein Beziehungsdelikt, weil auch hier die ganzen Spannungen, die Wut, die Kränkungen, der Hass, Hass ist immer enttäuschte Liebe, einfließen in die Handlung. Es gibt ja manche Männer, die gar nicht in irgendeiner Weise machomäßig unterwegs sind und die Frau irgendwie niedermachen oder so. Es gibt ja so manche, die dienen lange Jahre in masochistischer Art und Weise, schlucken alles und das Umfeld fragt sich schon, wie hält der das aus mit dieser Frau zum Beispiel. Und irgendwann aus einem kleinen Anlass, es kommt irgendeine Kritik zum 100. Mal, der Geschirrspüler ist noch immer nicht ausgeräumt. Es reicht. Der Mann nimmt ein Messer und metzelt ihn mit 40 Stichen nieder, ja, und zündet dann noch alles an. Das heißt, hier fließen dann im Moment alle Spannungen der Vorgeschichte mit hinein. Die Tötungshandlung ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es immer eine lange Vorgeschichte. Das Anzünden hat oft pragmatische Aspekte. Einerseits versucht man, die Spuren zu verlöschen, was ja eh oft gar nicht geht. Andererseits hofft man, dass die Leiche sich dadurch gewissermaßen so verkohlt oder dass alles sich auflöst. Da gibt es die abstrusesten Ansichten dazu. Und manchmal wird auch angenommen, dass dieses Feuer eine reinigende Wirkung auf alles hat und jetzt alles wieder gewissermaßen, nachdem es ausgelöscht ist, kann hier, so wie die verbrannten Äcker, kann wieder Neues entstehen. Also das sind so verschiedenste Ansichten zum Verbrennen. In den meisten Fällen hat es pragmatische Gründe. Natürlich gibt es auch diese Entstellungen, die man sozusagen als Personage bezeichnet in der Kriminalpsychologie. Das ist die Handschrift des Täters. Das heißt, hier werden Handlungen gesetzt, die zum Töten nicht notwendig waren. Da wird ein Zeichen gesetzt, wo man auf die Persönlichkeit, auf die Beziehung dieses Mannes zu dieser Frau schließen lassen kann. Der nimmt dir das Gesicht, der entstellt sie. Ja? Also das ist noch ein letzter Hinweis darauf, auf diese Vernichtungswut.
Er hat ihr nämlich auch ein Ohr abgeschnitten.
Ja, das nennt man die Personifizierung. Das heißt, die Persönlichkeit wird entstellt. Das sind Handlungen, die nach dem Tod passieren. Und die Rückschlüsse auf das Motiv und auf die Persönlichkeit des Täters bieten.
Was wird das über die Persönlichkeit aussagen?
Naja, er entstellt sie. Er macht noch nach dem Tod etwas, das er sich selbst verwirklicht sozusagen. Und wenn er ihr etwas abschneidet, dann nimmt er ja noch etwas, nämlich die Integrität auch der toten Person. Ja?
Der Täter nimmt dir das Leben, er nimmt dir die Zukunft und auch noch die Integrität. Und sie muss unfassbar brutale Gewalt vor ihrem Tod erlebt haben.
Ja, und wir wissen bereits von den Untersuchungen, dass der Täter ihr ja mehrere Schläge auf den Kopf versetzt hat, dass ihr ein Backenzahn ausgeschlagen wurde und dass sie extremen Stress ausgesetzt war. Und was bei Femiziden öfter vorkommt und Teil eines gewissen Musters der Täter ist, dieses letzte Treffen, wo die großen Verhaltensänderungen versprochen werden, das nützen die Täter nicht selten für den Mord. Ich kenne da bereits einige Fälle, wo das genauso abgelaufen ist.
Das Motiv könnte jedenfalls die bevorstehende Trennung angenommen werden.
Ja, genau. Und wenn zusätzlich zur Trennung noch andere Faktoren hinzukommen, wie etwa das Aufwachsen in einer Krisenfamilie, ein gewalttätiges Umfeld, finanzielle Probleme, viel Alkohol oder Drogen, dann erhöht sich das Risiko grundsätzlich für solch einen Femizid noch.
Also wenn wir das jetzt vorsichtig weiter umlegen würden auf unseren Fall, dann wären hier schon einige von den Risikofaktoren, die du genannt hast, gegeben. Ohne diesen Gregor zu kennen, erahne ich hier zumindest ein bisschen was von einer toxischen Männlichkeit und falsch verstandenen Stärke. Da hat es ja wirklich auch Drohungen gegeben, ganz massive Drohungen und natürlich die Trennung. Mhm. Yvonne, wir sind stehen geblieben an dem Moment, wo sich Olga und Gregor, warum auch immer, wieder getroffen haben in Italien, nachdem sie länger in der Ukraine untergetaucht gewesen ist. Und dieses Wiedersehen könnte doch der Anfang vom Ende für Olga gewesen sein, nach allem, was wir bis jetzt gehört haben. Sag, für wie verdächtig hat Ermittler Kiesel eigentlich diesen Gregor gehalten?
Das habe ich ihn natürlich auch nochmal ganz konkret gefragt, weil ich es hören wollte. Aber dazu hören wir ihn am besten selbst.
Sie wollte sich von ihm trennen. Und wir gehen davon aus, dass er sicher mit dieser Tat in Verbindung steht.
Ermittler Kiesel spricht hier davon, dass Gregor sicher mit dem Mord an Olga Tarkiwska in Verbindung steht. Auch wenn es nur Indizien gibt. Und das, was Gregor nach dem 9. Jänner 2005 gemacht hat, also nach der Auffindung von Olgas Leiche, das erscheint auch in sehr seltsamem Licht.
Auf der anderen Seite hat er jahrelang von ihrem Konto, sie hat immer gearbeitet und auch finanzielle Unterstützung bekommen. Er hat ihre Scheckkarte, ihre Bankomatkarte gehabt und auch nach dem Tod noch immer Geld abgehoben. Also er hat sich bereichert.
Das heißt, Gregor erzählt auf der einen Seite, sie sei einfach verschwunden oder mit einem Franzosen liiert und glücklich oder mit 17.000 Euro abgehauen. Und er hat trotzdem nach wie vor ihre Bankomatkarte und hebt weiter davon ab. Mhm. Also das passt wirklich nicht zusammen.
Und es gibt noch etwas, das die Ermittler herausgefunden haben. Und zwar geht es um den Ablegeort bei der Autobahn und auch um sein Alibi.
Wir haben feststellen können, dass der für uns Verdächtige öfters mal mit dem Fahrzeug von Italien über Österreich in die Ukraine gefahren ist, auch diese Route gewählt hat. Und dass ihm diese Route auch bekannt war. Mhm. Wir konnten auch feststellen, dass er zum tatkritischen Zeitpunkt die Raubgängigkeit nicht mehr gearbeitet hat, also keiner geregelten Arbeit nachging und somit also für diese Zeit auch kein Alibi hatte.
Ich sage jetzt einmal, der Verdacht erhärtet sich. Das kann doch alles kein Zufall mehr sein.
Ja, warte mal, und es gibt noch etwas, das die Ermittler herausgefunden haben.
Auffällig war natürlich auch, dass wir am Pullover der Frau ein weißes Haar auffinden konnten. Das haben wir typisieren lassen. Mhm. Das war ein Hirtenhund oder irgendwas. Mhm. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Wir haben herausfinden können, durch unsere Ermittlung, dass der Genannte so einen ähnlichen Hund gehabt hat. Sie haben natürlich nicht mehr sagen können, jeden Hund hat irgendwas, aber einen Hund in dieser Farbgebung hätte er gehabt. Der hätte auch in diesem Haushalt gelebt. Und schon wie er sich verhalten hat, wie er die Anzeige erstattet hat, wie er sich den Sicherheitsbehörden in Italien gegenüber verhalten hat, wie die Spanne war, Abgängigkeit und so weiter, gell? Das hat natürlich schon Rückschlüsse und hat schon Verdächtigungen hervorgerufen.
Auf seine Persönlichkeit. Ne?
Ja, richtig. Also da hat es sehr viele Punkte gegeben. Gell? Mhm. Alles ist mir nicht mehr heute in Erinnerung. Gell? Ja. Aber es hat vieles auf seine Täterschaft hingewiesen.
Also nochmal, er ist die Strecke der A2, wo die Leiche abgelegt worden ist, öfter gefahren und kannte sie. Er hatte kein Alibi für die Tatzeit und hatte auch noch einen weißen Hund, dessen Haar jenem ähnelte, das am Pullover der toten Olga Tarkiwska gefunden wurde.
Also okay, jetzt geht man also auch von Seiten der Ermittler davon aus, dass dieser Gregor sehr wahrscheinlich der Täter ist, oder? Mhm. Wie geht man jetzt vor?
Also Kiesels Plan ist es, über die Kollegen in Italien so viel Informationen wie möglich zu generieren. Die haben ihn ja einige Male als Auskunftsperson befragt. Und das Ziel ist es, ihn dann nicht mehr als Auskunftsperson zu befragen, sondern als Beschuldigten in Österreich einzuvernehmen. Und darauf bereitet sich Kiesel jetzt intensiv vor. Er sammelt auch die Informationen der Familie, der Behörden, damit er Gregor bei der Einvernahme dann mit allen Widersprüchlichkeiten konfrontieren kann und ihn festnageln kann.
Wir haben immer, wie gesagt, immer Informationen sammeln wollen. Informationen sammeln, damit wir ihm das alles widerlegen können. Warum kommst du mit dem Schmäh da? Du hast die Frau gesehen, die Freundin gesehen mit einem Franzosen. Warum hast du das Geld abgehoben? Ja. Warum hast du gesagt, du schlagst sie zu einem Krüppel und so weiter? Ja. Ne? wie ist das mit der Abhängigkeit gewesen? Warum hast du das nicht vorher gemeldet? Wo warst du zu den Tatkriegen? Und das hätte man dann minutiös punkteweise das Mosaik zusammenlegen können. Ja. Und das hätte sich vielleicht was ergeben.
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Kiesel hier im Konjunktiv redet.
Ja, genau das ist mir gerade aufgefallen, Yvonne. Er sagt, er ist überzeugt davon, er hätte das Mosaik zusammenfügen können, um den Verdächtigen festzunageln.
Ja, es ist dann nämlich etwas passiert, womit die Ermittler und auch die Familie von Olga Tarkiwska und auch Journalist Hans Breitegger überhaupt nicht gerechnet haben. Die Staatsanwaltschaft beendet die Ermittlungen an diesem Punkt und stellt sie ein.
Wie bitte? Warum das denn?
Ja, warum das? Gute Frage. Dazu hören wir Hans-Jörg Bacher noch einmal von der Staatsanwaltschaft Graz. Erneut ein Statement aus dem Beitrag von ATV Ungelöst.
Im konkreten Fall ist es so, dass das Verfahren gegen den Gatten oder jetzt nunmehr Ex-Gatten des Tatopfers eingestellt wurde, weil aus Sicht der Staatsanwaltschaft sich dieser Tatverdacht, der überprüft wurde, sich nicht erhärtet hat, sich nicht so weit erhärtet hat, dass weitere Ermittlungsschritte gerechtfertigt gewesen wären. Das heißt, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt und gegen den oder die unbekannten Täter abgebrochen. Sollten sich neue Anhaltspunkte, neue Ermittlungsansätze ergeben, kann das Verfahren sofort fortgeführt und zum Abschluss gebracht werden.
Das macht mich jetzt wirklich fast sprachlos, Yvonne. Da tut man sich so viel an, über 7 Jahre hinweg, und dann, kurz vor dem Ziel, hört man einfach auf?
Ja, es ist wirklich unverständlich. Kiesel hat mir sehr verärgert gesagt, dass man es von Seiten der Staatsanwaltschaft angeblich auch auf die bereits hohen Kosten geschoben hat, die im Rahmen der aufwendigen Ermittlungen entstanden sind. Und dass es zu wenig belastende Fakten gegen Gregor gab.
Ja, schon gut, aber dass man es nicht einmal schafft, eine Einvernahme mit dem Verdächtigen zu machen, alles, was wir bis jetzt gehört haben, wäre doch wirklich Grund genug dafür. Ja. Und warum hat man überhaupt diese ganzen teuren Schritte gesetzt, wenn jetzt auf einmal behauptet wird, das wäre alles zu teuer?
Ja, und du musst dir vorstellen, Gregor wurde zu keinem Zeitpunkt als Verdächtiger einvernommen. Weder in Italien noch in Österreich, sagt Kiesel. Nur in Italien eben als Auskunftsperson befragt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Kein österreichischer Ermittler hat diesen Mann jemals zu Gesicht bekommen.
Das muss echt so frustrierend gewesen sein für die Ermittler.
Davon kannst du ausgehen. Und auch für das Team in Italien war das natürlich eine Überraschung.
Auch die italienischen Kollegen, wir haben ja X-Treffen gehabt und so. Und auch der Verbindungsbeamte, die waren wie vom Kopf gestoßen. Ne? Ja. Auf einmal kriege ich einen Anruf, Toni, macht sich nichts weiter, wie schaut es aus? Mhm. Tun wir nichts mehr. Und ich sage, ja, ist eingestellt worden. Ne?
Ist das vielleicht die Erklärung dafür, dass die Staatsanwaltschaft in Graz nicht auf deine Anfrage reagiert hat?
Ich glaube ja. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus. Und auch Journalist Ben Morak hat versucht, über die Einstellung der Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft zu sprechen. Aber auch da hat es nur knapp per E-Mail geheißen, dass alles getan wurde, um den Täter auszuforschen. Und auch Journalist Hans Breitegger, der den Fall ja von Beginn an intensiv für die Kleine Zeitung begleitet hat, ist extrem wütend.
Es ist dann nicht mit Nachdruck mehr. Seitens der Staatsanwaltschaft, meine ich jetzt, seitens der Ermittler war schon erwünscht. Aber seitens der Staatsanwaltschaft mit keinem nachhaltigen Druck mehr ermittelt worden. Und die Ermittlungen sind letztendlich dann eingestellt worden. Und mich ärgert einfach, dass man dann sagt, der ist eh einvernommen worden, was die Zeitung schreibt, stimmt ja nicht, weil wir haben das ja geschrieben, dass er nie einvernommen worden ist. Er ist nie einvernommen worden, er ist immer nur als Auskunftsperson befragt worden.
Wir sind es hier bei Dunkle Spuren natürlich gewöhnt, mit ungelösten Fällen zu enden. Das ist unser Thema. Aber dieses Mal ist das wirklich besonders irritierend, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wir waren dem Täter wirklich auf der Spur, wie in kaum einem anderen Fall vorher.
Ja, so empfinde ich es auch, muss ich sagen. Und Ermittler Kiesel, der wird auch heute noch emotional, wenn er davon spricht. Über den damaligen Staatsanwalt ärgert er sich sehr.
Ja. Er weiß das genau. Ja. Aufwendungsort bei uns, wir haben die Erhebungen durchzuführen, wir haben das zu klären, oder ja, alle notwendigen Erhebungsschritte einzuleiten. Ja. Und er hat seine Maßnahmen zu setzen zur Aufklärung. Er weiß das ganz genau, das brauche ich ihm nicht erklären. Mhm. Wenn er mich so blöd anschaut, ja, kann sein. Wahrscheinlich war ich für ihn so blöd.
Also ich verstehe es, dass Kiesel da emotional wird. Yvonne, das bedeutet, die Ermittlungen könnten aber wieder fortgeführt werden, wenn sich irgendetwas Neues tut.
Genau, das ist möglich. Die Einstellung ist jetzt über 10 Jahre her. Der Mord ist nun fast 20 Jahre her. Ermittler Kiesel ist im Ruhestand. Gregor lebt immer noch in Italien. Den Serientäter, der 5 Frauen ermordet haben soll, den gibt es vermutlich gar nicht. Vielleicht hat er aber 2 der Frauen getötet, das wissen wir nicht. Und Journalist Hans Breitecker schreibt weiter über den Fall von Olga. Er hält ihn so am Leben. Und so kommt es, dass sich nach einem seiner Artikel über Olga Takiwska im Jahr 2022 eine Frau bei ihm meldet, Brigitte K. Sie will den Täter gesehen haben.
Wer ist jetzt Brigitte K.?
Das ist eine heute 62-jährige Pensionistin und ich habe mit ihr telefoniert.
Kann ich mich gut erinnern. Und 2 Jahre habe ich mich sogar seitlich an das Gesicht sehr gut erinnern können. Aber wissen Sie, jetzt so viele Jahre verschwindet es immer ein bisschen mehr. Also die Beschreibung vom Gesicht von dem Herrn, ich habe mich nur von der Seite gesehen.
Mhm.
Das ist so, ich bin von Volzberg, Weststeiermark, mit dem Auto Richtung Graz nach Hause gefahren. Ich war nur Beisitzerin, ja. Und da ist mir aufgefallen, es ist eine vertraute Stelle gewesen. Das war eben diese Stelle, wo man dann, von der die Rede war. Und dort war eben eine große Fläche und viel so gestanden, groß, groß. Und da ist ein Mann gestanden, vor hohem Gras und in diesem Gras drinnen heraus, war ein zarter Rauch, ja?
Mhm.
Also keine Flammen, ein zarter Rauch. Und der hat sich dort hingestellt, die Hände eingesteckt und hat dort hineingeschaut, angestrengt. Aber ganz lässig, er war lässig angezogen, aber er war nicht ungepflegt, weder nervös.
Sie meint also, an jenem Jännertag im Auto bei dem Täter vorbeigefahren zu sein, als er Olga Takiwska offenbar gerade angezündet hat. Und erst als sie den Artikel von Breitecker im Jahr 2022 liest, bringt sie das damals Gesehene damit in Verbindung.
2023, Jänner, bin ich von der Polizei einvernommen worden. Habe ein ganzes Protokoll bei mir, aber er hat gesagt, ich werde jetzt dann vom Staatsanwalt befragt, aber es ist nie dazu gekommen. Mir kommt es nur vor, als hätte der das langsam versenkt, dass das langsam dahin geht.
Mhm.
Weil sonst kommt es ja doch zur Rauchentwicklung, das Gras rundherum brennt, weil es war ja ein trüber Tag und es war aber kein Schnee oder was. Gell? Es war nichts, da war kein Schnee, obwohl es Jänner war. Es war einfach ein trüber, kalter Tag. Und das der Mann, ich habe beschrieben, ich habe sogar eine Zeichnung, eine Woche später eine Zeichnung nachgebracht, wie der ungefähr ausgeschaut hat.
Ihrer Beschreibung nach soll der Mann mit schwarzen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein, schlank und ungefähr 1,80 groß.
Ja, und bis heute hat sich die Staatsanwaltschaft nicht bei ihr gemeldet.
Nein, das ist nicht passiert. Und all das macht allen voran natürlich der Familie von Olga Takiwska große Sorgen. Journalist Hans Breitecker hat via Dolmetscher mit der Schwester gesprochen. Er sagt, sie war sehr betroffen und sehr aufgeregt und sie versteht einfach nicht, warum niemand den Fall weiterverfolgt. Nicht die Österreicher, nicht die Italiener, nicht die Ukrainer. Breitecker sagt, sie ist überzeugt davon, dass Gregor der Mörder ihrer Schwester Olga ist. Und Ermittler Kiesel, ich glaube, der wird auch nicht ruhen, bevor sich in dem Fall wieder etwas tut.
Es geht um ein Kapitalverbrechen. Ich muss ja da nicht immer Bittsteller werden.
Ja.
Ich will jetzt, was weitergeht. Man will ja aufklären, man muss ja einmal an die Eltern auch denken. Ne?
Mhm.
Der ist verschort worden in einem Armengrab in Liebach draußen. Ne?
Weil die Familie kein Geld für eine Überstellung der Leiche hat, liegt Olga Takiwska heute in einem Armengrab in Liebach, südlich von Graz. Vielleicht war ihr Mörder ihr Freund Gregor, der sie als Besitz gesehen hat und meinte, sie gehört ihm. Und wenn er sie nicht haben kann, dann soll sie kein anderer haben. Viele fragen sich, warum Olga Takiwska im Jahr 2004 zurück nach Italien gefahren ist. Und die Antwort ist vielleicht, sie hatte Angst vor ihm, aber sie hätte nie gedacht, dass ihr so etwas passiert.
Wir danken Hans Breitegger für seine Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall, genauso wie dem Ermittler Anton Kiesel und Ben Morak mit seinem Team und natürlich allen anderen Interviewpartnerinnen und Partnern. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com/dunkle Spuren. Da haben wir eine ganze Menge weiteres Material für euch zu diesem und allen anderen Fällen. Und wenn ihr vielleicht doch noch Informationen zu diesem Fall habt, dann schreibt uns bitte an dunklespuren@kurier.at. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Valerie Kripp, Yvonne Wiedler und Anja Antonius, Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Diri, Social Media Daniela Sonn, Titelmusik Tobias Schützenberger, produziert von Lena Hemetsberger und Dominik Kanzian, nach einer Idee von Elias Nabmesnik.